Primitive Kunst und Archaismus. Wenn man die Anfänge bildnerischen Gestaltens bei Naturvölkern und in den Malereien der Urzeitmenschen betrachtet, lassen sich sehr verschiedene Impulse feststellen, die solches Schaffen bewirkten. Fraglos verdanken die bewegten Darstellungen der Tierwelt, die den Urzeitmenschen umgab, wie auch die lebendigen Buschmann-Zeichnungen, rein künstlerisch, der Freude am Wiedergeben können der Augeneindrücke ihr Dasein, auch wenn es daneben ihr Nützlichkeitszweck war, über die dargestellten Tiere einen Jagdzauber auszusprechen, während die Malereien an einem Fetischtempel im Urwald als reinste Ausdruckskunst anzusehen sind. Wie hoch sich auch die Kunstübung der Kulturvölker über die genannten primitiven Kunstleistungen erheben mag, so lassen sich dennoch diese beiden Hauptimpulse künstlerischen Schaffens immer wieder feststellen bis auf den heutigen Tag. Man hat die bildende Kunst gar oft auf ein Schmuckbedürfnis zurückzuführen gesucht, und es scheint tatsächlich, als ob der Wunsch, sich selbst oder einen Gegenstand, ein Bauwerk mit Schmuck zu versehen, vielfach der erste Anlass zu künstlerischer Betätigung gewesen sei. Aber wir gehen zweifellos fehl, wenn wir in diesem Schmuckbedürfnis auch die innere Ursache zu sehen vermeinen, die den Menschen auf die Bahn des Gestaltens in Form und Farbe führte. Zwar geht sicherlich das Schmuckbedürfnis mit den bereits genannten Impulsen vielfach Hand in Hand, aber es ist nicht für sich betrachtet Ursache künstlerischer Gestaltung, auch nicht in deren primitivster Form. Es lässt sich überdies die Frage aufwerfen, ob der primitive Mensch jemals ein reines Schmuckbedürfnis ohne symbolische Beiwerte empfand. Ich glaube, diese Frage verneinen zu dürfen und möchte eher behaupten, dass jeglicher Schmuck des primitiven Menschen für ihn einen symbolischen Wert besitzt. Sobald dann der Kunsttrieb in Erscheinung tritt, um das Schmuckbedürfnis auf eine höhere Stufe zu erheben, dient er in irgendeiner Weise zur Ausdeutung symbolischer Werte, wird er Ausdruckskunst, Expressionismus, oder aber er benutzt den zu schmückenden Gegenstand lediglich als Folie, als Unterlage, um seiner Darstellungsfreude zu genügen, um als reiner Impressionismus die Wiedergabe des Augeneindrucks zu versuchen. Expressionismus tritt immer als eine Art Geheimsprache auf. Wir können die seltsame Ornamentik malaiischer oder afrikanischer Fetischtempel niemals recht verstehen, wenn wir nicht wissen, welcher Gefühlswert sich für den Menschen dieser primitiven Kulturkreise mit den einzelnen Formen und Farben verbindet. Auch unser Expressionismus, soweit er echtem Empfinden entstammt, strebt einer solchen Geheimsprache zu. Nur fehlt ihm die sichere Tradition primitiver Völkerschaften, die einheitliche Gebundenheit durch allgemein verbreitete Glaubensform, so dass die Gefahr besteht, eine babylonische Kunstsprachenverwirrung statt einer hieratischen Sprache zu erreichen. Im Gegensatz zum expressionistischen Kunstimpuls liegt es dem Impuls zum Impressionismus völlig fern, unsagbares Sagen, Urgefühle aufregen und Geheimnisse der Seele deuten zu wollen. Der Urzeitmensch, wie der afrikanische Buschmann, ist bei seiner Wiedergabe bewegten Lebens von keinem anderen Trieb beherrscht wie der moderne Impressionist, den seine Freude an der bewegten Erscheinung mit so viel vollkommeneren Mitteln und unvergleichlich größerem technischen Können zur Darstellung seines Augeneindrucks führt, mag auch dem primitiven Menschen schon jedes darstellen können an sich wie die Ausübung einer magischen Kunst erscheinen. Aus dieser kurzen Betrachtung ergibt sich, dass wir im Grunde alle menschliche Kunstübung auf expressionistische und impressionistische Impulse zurückführen können. Beide Worte freilich nicht in dem engen Sinne verstanden, der ihnen durch neuere und allerneuerste Künstlergruppen zuteil wurde, und dass beide Impulse im menschlichen Kunstschaffen am Werk waren von Urzeittagen an. Es wird auch in Zukunft nicht anders sein, und damit erübrigt sich der Streit, welcher der beiden Impulse der wertvollere sei, denn beide entstammen der gleichen Urtiefe der Menschenseele. Wohl mag jahrhundertelang der eine Impuls im kunstbegabten Menschen stärker zur Auswirkung kommen als der andere. Wohl mögen gewisse Kulturströmungen dem Impressionismus, andere wieder dem Expressionismus günstig sein. Doch niemals wird einer der beiden Kunstimpulse völlig verschwinden. Und dem aufmerksamen Beobachter zeigt sich das Wirken beider zu allen Zeiten, auch wenn es auf den ersten Blick scheinen möchte, als sei nur der eine vorhanden gewesen. Eine verhängnisvolle Verirrung aber ist es, wenn nun moderne Künstler, in denen der expressionistische Impuls wieder stark nach Gestaltung drängt, ihre Anregungen bei der Kunstübung primitiver Völkerschaften holen zu müssen meinen, oder deren Werke gar als Eideshelfer heranziehen, um eigene abstruse Gebilde zu rechtfertigen. Es gibt bekanntlich moderne Künstler, deren höchstes Ausdrucksideal in der Negerplastik oder in gewissen Malereien der Südsee-Insulaner sich noch übertroffen fühlt. Wenn nun ein derartiger Künstler es glücklich so weit gebracht hat, dass sein Werk dem äußeren Anschein nach seinem Kunstideal annähernd entspricht, dann hat er nichts anderes getan als ein Geldfälscher, der eine Banknote schlecht nachmacht. Er frage einmal einen jener primitiven Menschen des Urwaldes und der Koralleninseln, ob dieser sein Gebilde etwa für echt nimmt, ob er es verstehen kann, was doch der Fall sein müsste, wenn das, was der moderne Europäer der Kunstsprache des Primitiven willkürlich entlehnt hat, wirklich die Elemente einer dem nicht durch moderne Kunstüberfeinerung verdorbenen Menschen eigenen Ausdruckssprache in sich enthielte. Dem primitiven Menschen ist seine Kunstsprache etwas genau Bestimmtes, und er würde in dem Werk des Europäers nur Willkür sehen, während ihm das schlechteste Kunstdruckbildchen wenigstens verständlich bleibt. Ich weiß von einer Erfahrung dieser Art, die mir sehr zu denken gab. Will der moderne Künstler, der von expressionistischen Impulsen ausgeht, wirklich Wertvolle schaffen, dann darf er nicht die Balkenkontur malaiischer Malereien oder die plump dekorative Rohheit afrikanischer Götzenbilder als Vorbild seiner Kunstsprache wählen, sondern muss sich eine Ausdrucksform schaffen, die unserer europäischen Kultur entspricht, wie zu allen Zeiten die expressionistische Kunstbetätigung dem künstlerischen Status der Zeit entsprach. Archaische Tendenzen zeigten noch immer Zeiten des Niederganges an, besiegelten den Verfall der Kunst. Man kann aber mit seinen archaisierenden Stilübungen gewiss nicht gut weitergehen, als wenn man glaubt, hohe Kunstwerke zu schaffen, indem man die primitiven Kunstäußerungen der Urwald- und Höhlenmenschen im Stil zu imitieren versucht, wie das viele der als Expressionisten heute auftretenden Künstler tun, während gleichzeitig allerdings auch zugleich expressionistische Werke entstehen, die erhoffen lassen, dass ihre Urheber den Weg zur Kunst, wie sie allezeit war und sein wird, wiederfinden werden. Die Verirrungen neuerer Künstler ins Archaische und Exotische sind nicht etwa, wie man irrigerweise annehmen könnte, vom expressionistischen Impuls, sondern nur von einem Missbrauch ihrer eigenen, von diesen Künstlern selbst geschaffenen expressionistischen Darstellungsmethode ausgegangen. Es ist die Überschätzung der expressionistischen Methode, durch die dem expressionistischen Impuls ergebene Künstlerschaft, die den verirrten Schaffenden in eine Art Selbsthypnose zwingt und ihn dann glauben lässt, das, was er zum Ausdruck zu bringen habe, könne nur in der Weise primitivster Kunstausübung zur rechten Darstellung gebracht werden. Die wirklichen Primitiven aber, die er aus solcher Verwirrung seiner Einsicht heraus nachahmt, würden nur kindische Unbeholfenheit in seinem Werke ausgedrückt finden.